Du Paski.
Sanchi.
Du der Post?
Ja.
Philosophieren.
Mit dem Sandro.
Der Christina.
Und der Pascal.
Philosophieren.
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 Du mich gar nicht
so
anschauen.
Ja, du schaust mich so an.
Ach, ja.
Das so bist, was ist los?
Ja, was bleibt denn so schön übrig zum Anschauen? Nein, ich habe... Gesichter von anderen.
Ist es romantisch gewesen?
Nein. Aber ich habe, noch gut, weißt, ich habe mir wirklich ernsthaft überlegt, ob ich irgendetwas so vergessen zu sagen während dem Intro, aber habe ich nicht.
Nein.
Das ist gut, okay. Und du hast mich dann auch so angeschaut. Dann bin ich plötzlich unsicher geworden. Nein, es war nicht romantisch gewesen.
Aber das heisst ja tutto posto.
Ah, du bist also daraus gekommen?
Ja, aber du hast irgendwie genuschelt.
Ah, tutto post. Nein, tutto post. Ich denke, du bist einfach plagiiert.
Nein. Aber weißt du jetzt für eine Sprache? Portugiesisch?
Nein, auch nicht.
Tönt aber wie Portugiesisch.
Marco, tutto post.
Tutto post, die?
Ja, der Mol, das ist doch...
Was könnte es auch jetzt sein? Überleg doch mal.
Eben Portugiesisch.
Ja, ganz genau. Der Marco, unser heutiger Studiogast, hat sich gewünscht, dass er zu diesem Sound einlaufen kann auf die Bühne. Das heisst, ihr könnt euch in jetzt mal so ein bisschen in eurer Fantasie fallen. Schau jetzt, das wäre jetzt... Hey, musst du mal schnell ein Film machen?
Nein, du musst vor allem musst Leute, du musst sie ja audiovisuell mitnehmen.
Ja, aber
also
ich muss
ein Bild malen.
Ja, aber ich muss sie vor allem einladen auf unseren Insta-Channel, dass sie sich das Video anschauen, wie der Marco hier auf dieser Bühne einläuft. Schön dynamisch. Schau, jetzt winkt der Audience.
König Bruni.
Marco Bruni, herzlich willkommen.
Ciao zusammen.
Kannst du jetzt noch schnell, ich hasse das so, er macht immer so Einstieg und dann löst das eine halbe Stunde lang nicht auf. Erklär uns bitte heute ausnahmsweise ganz am Anfang, was deine Idee war.
Also jetzt hast du ja über eine halbe Minute Zeit gehabt, dir zu überlegen, was ich das könnte gewesen sein.
Ja, und ich bin offensichtlich nicht drauf gekommen.
Aha, excuse.
Also ich weiss, wo er wohnt, darum habe ich gedacht, vielleicht Italienisch, da ist es anscheinend nicht.
Der Countdown da unten. Du bist aber relativ nah dran. Aber wenn du jetzt ja weißt, wo er wohnt. Also
ist
es ist nicht
ein
Wiener Dialekt. So
ist es ein Dialekt?
Es ist eine Dialektform, ja.
Ja gut, dann, okay. Aber soll ich es jetzt sagen?
Ja, bitte.
Tessiner Dialekt.
Und warum Tessiner Dialekt?
Weil er im Tessin wohnt.
Voilà.
Bravo.
Er wohnt ich aber nicht gewusst, dass Tessiner so komisch redet.
Oh, die haben einen ziemlich radikalen Dialekt.
Ist das so? Also wie romantisch. Gut, das macht ja noch Sinn dort, Südgraubünden und so.
Ja, es gibt verschiedene Dialektregionen im Tessin. Es gibt eher die nördlichen Täler-Dialekte, die sind viel, viel näher natürlich an den romanischen und solchen Klängen. Und je südlicher, nachher Sotto-Generi, aber Richtung im Lugano, Mendrisiotto, tun es nachher schon mehr fast wie so Mailänder-Dialekte. Aber redest du Tessiner Dialekt?
Ich kann damit ein bisschen angehen, ja. Ich bluffe ab und zu.
Je nach Pegelretter.
Gut, das ist ein super Stichwort.
Also,
das ist ein super Stichwort.
Machen wir Dosen auf.
Wir haben ja vorhin beschlossen, es sei ja Nachmittag um 4 Uhr, dann können wir problemlos eine Dosen aufmachen. Moment, ich muss da schnell schalten. Jetzt haben wir da natürlich eine unerwartete Wendung gehabt. So, Cup.
Kaffee mal.
Ja, klingt auch gut. Das ist auch noch schön. Schau,
da weiß jemand, was er macht. Oh, doch nicht?
Lago mio.
That backfired.
Nein, Lago Maggiore heisst.
That backfired.
Messi.
Ich brauche einen Schnuderlumpen.
Hast du einen?
Eine Sonnenbrille hauen, kannst du auch noch einen Stoff.
Also, jetzt hockt der Marco Bruni hier aus dem Tessin, Christina. Mhm. Was weißt denn du über den Marco Bruni?
Ich oder über das Tessin?
Über das Tessin? Er ist der Nachbarkanton von mir. Das weiss ich, es ist sehr schön, das weiss ich euch. Also über Marco habe ich natürlich auch recherchiert.
Oh,
ich habe
ja gut, euren
redaktionellen Auftrag. Jetzt weiss ich nicht, wie viel ich hier soll erzählen, dass ich nicht im Sanchezina redaktionellen Auftrag.
Weiss. Gib den Leuten mal wenigstens einen Rahmen.
Einen Rahmen.
Also was ich weiss, ist, dass er ursprünglich mal eine Treuhandlehre gemacht hat.
Das hätte ich sogar auch gewusst.
Ja, nachher hat er sogar studiert, aber für das hat er dann nicht mehr gelernt.
Wegen? Wieso nicht?
Lust oder die Intelligenz?
Und sonst fragen wir einfach den Marco, gell? Er hockt ja da.
Könnt ihr noch schnell anstoßen?
Können wir vielleicht mal Gesundheit machen, dann hat er nachher auch Tessiner Dialekt.
Gesundheit.
Wie sagt man den Tessiner Dialekt? Prost.
Salut.
Salut. ohne...
Salut!
Bis U. Salut.
Salut.
Das T hört man noch. Salut.
Je nachdem. Ob jetzt im Mendrisio, im Valmaggia oder Valblinio ist.
Ah, mit oder der liebt den Sanchez, das gefällt.
Ja,
gell,
der hat zurückgestuft. Ja,
und jetzt kommen alle Tessiner und sagen, das schneidet überhaupt nicht!
Ich bin gar kein
so ein Scheiß, der Hobby-Tessiner.
Hobby, gut, ich meine, das ist immerhin ein italienischer Name.
Das hat mir mal der Sergio Berger gesagt.
Der hat auch einen italienischen Namen.
Einer von meinen Ex-Athleten hat gesagt, der Bruni ist einfach ein Hobby-Tessiner. Er ist nämlich ein Zürcher.
Ja. Aber immerhin auch See. See bist du ja treu geblieben.
See ist immer das Element, das zu meinem Leben gehört, natürlich, und ja, darum. Vom Zürichsee an Lago Maggiore, ist fast wie zuhause.
Aber hast du irgendwelche Wurzeln in die italienische Richtung, weißt, mit dem Namen und Augen, oder ist das wirklich alles nur Fake?
Ja, es heisst Fake, gell?
ist gutes Marketing.
Also mein Grossvater hat nicht mal mehr Italienisch können. Das heisst, wir sind schon sehr, sehr früh, noch zu Zeiten vom Film Schweizermacher, sind wir emigriert und haben dann natürlich nicht mehr dürfen Italienisch reden, weil das war mal ja Gesetz gewesen. Man muss sich sehr schnell integrieren. Und Zürich-Deutsch reden, wenn man in Zürich war, Bern-Deutsch in Bern und im Wallis Wallis-Deutsch. Aber ursprünglich, ich habe mal ein bisschen recherchiert, kommen wir vorbei in Zona. Also wir sind dort, 1880 sind wir von Bellinzona sind wir abgehauen an Gomersee. Der Grund ist unbekannt. Könnte Flucht
gewesen. Steuerflucht!
Genau, und dann wieder zurück in die Schweiz, aber dann in die Deutschschweiz. Und der Einzige, der jetzt wieder zurück ins Tessin ist, bin ich von der Familie, alle anderen sind immer noch am Zürichsee.
Was hat dir wieder ins Tessin runtergezogen? Die Wurzeln. Sag die Wurzeln. Komm.
Ja, wir sind immer noch im Tessin gewesen. Wir haben ein Ferienhaus oben an Locarno, Montebré. Und dann durch Snowboarden bin ich so mit einer Tessiner Gang zusammengekommen im Engadin. Und die sind alle vom Gambaronio gewesen, dort wo ich jetzt wohne, also vis-à-vis von Locarno. Und mit denen haben wir zusammen gewohnt, wir sind auf dem Berg miteinander etc. etc. Und irgendwann hat sich ein Fenster geöffnet im Tessin für mich. Das heisst, der Pepe Regazzi, einer meiner besten Freunde und auch Snowboard-Kumpels und Trainerkollege natürlich auch noch später, hat im Gambaronia gewohnt und er hat gefunden, wir machen doch eine Wakeboard-Schule. Und so bin ich dann im Tessin gelandet.
Die Wakeboard-Schule gibt es immer noch.
Checo Torinos Boarding Family. Namen, den wir von Argentinien mitgebracht haben. Pepe und ich, wir waren zwei, drei Mal in Argentinien gewesen, am Snowboard im Sommer und haben dort eine Geschichte von Checo Torinos gefunden. Und deshalb hat dann die Schule Checo Torinos geheißen. Die gibt es noch, aber in Stäfen.
Genau.
Wo ich herkomme, letztendlich. Und wir haben aber schon vor, jetzt sind es dann bald 20 Jahre oder noch mehr, 2008 haben wir aufgehört. Do the math, it's mehr als. Es ist, ist egal. Auf jeden Fall lang her.
Sanchi kann nicht rechnen, musst du nicht anschauen.
Ich sagen, jetzt schaust du mich an und sagst, du the math. Ja, mit du hast recherchiert über unseren Podcast.
Genau. Aber die Checo-Brüder in Stäfen machen das immer noch.
Genau.
Und das ist eine coole Sache für mich natürlich, dass es das noch
gibt. Aber jetzt müssen wir vielleicht die Leute gleich ein bisschen orientieren, weil jetzt ist Checo Torinos gefallen, Pepe ist gefallen, Snowboarden, weiss der Geier was. Würdest du mal noch probieren, Sanchi, den Leuten ein bisschen Rahmen geben, wer der Marco Bruni ist? Weil sie hat ja die Flinte ins Korn geworfen.
Wer? Sie hat Flinte ins Korn geworfen?
Ja, sie hat es ja probiert. Weit ist sie nicht gekommen.
Ich habe einfach schöne Überleitungen gemacht.
Okay.
Mach doch du, Sanchi.
Okay. Also der Marco Bruni ist, also ich sage mal so, wie ich den überhaupt kenne, muss ich dort anfangen. Der Marco Bruni ist Leistungssportchef von Swiss Surfing. Darf man, glaube ich, so sagen, oder?
Steht zumindest auf der Webseite, ja.
Auf der Webseite,
genau. Und so sind wir uns ja in dem Sinne das erste Mal begegnet. Ich kenne dich von dort her. Wenn man nachher aber so ein bisschen umlässt, umschaut, mit dir redet, und da haben wir ja heute eben wunderbare Gelegenheit, Oder auch ein bisschen schauen im Netz. Das ist das, was Christina probiert hat wahrscheinlich. Mhm. Da findet man plötzlich raus ganz, ganz grosse Namen, wie zum Beispiel ein Juri Podlatschikow gehören in deine Vergangenheit von den letzten 20 Jahren, wo du als Cheftrainer wiederum bei Swiss Snowboard geamtet hast. Aber nicht nur das, es gibt eben noch viel, viel mehr Geschichten. Und darum freue ich mich mega, dass du da bist, dass wir über diese Geschichten reden können. Jetzt haben wir ein bisschen gehört, was dich jetzt Tessin gezogen hat. Jetzt muss man aber gleich noch einmal erklären, weil ich habe wirklich gelesen, eine Treuhandlehre ist noch drin gelegen und er soll ins Studium gehen, aber für das habe ich es dann nicht mehr gelangt. Was ist denn da passiert?
Interessant, wo du das gelesen hast.
Ich habe die Quelle nachher angegeben.
Können wir in dem Sinn von der Länge von dieser Lebenszeit dann auch schnell wieder verlassen. Nein, ich habe eine KV-Lehre gemacht auf Treuhand. Ich habe dann genau noch 3 Monate in diesem Bereich geschafft und dann bin ich auf Reisen. Und nicht mehr gelangt für die HWV hat es, weil ich zu lange auf Reisen war. Ganz einfach.
Also bist du spät zurückgekommen, nachher ist der Einschreibetermin vorbei gewesen.
Ich bin spät zurückgekommen und habe den Termin verpasst. Nein, so ist es nicht. Wie man halt so Sachen vor sich anschiebt und dann, dann Snowboarden hat irgendwo auch noch gerade angefangen. Und mein Jugendtraum war immer gewesen, mal auf Hawaii go Windsurfen. Ich habe mit Windsurfen angefangen, mit 12. Einer von vielen Sportarten und wir müssen auch nicht alle erwähnen. Und habe das auch gemacht und vorher eben, wie gesagt, anfangen Snowboarden und bin dann, so wo der Winter wieder gekommen ist, wo die grossen Wellen dann eigentlich auf Hawaii zugepritscht sind, habe ich dann Hawaii verlassen, um die erste Saison in den Bergen zu machen. Und das war, glaube ich, dort mal in Lenzerheide gewesen, wo ich dann auch 2 Saisons verbracht habe mit Snowboarden. Und so ist es wieder nicht zum Studium gekommen. Genau, und dann ist das eigentlich dann auch so geblieben, dass ich jeden Winter in den Bergen verbracht habe und im Sommer irgendwo bin surfen, irgendwo zwischendrin noch ein bisschen Geld verdient habe, um das Ganze zu finanzieren.
Und wie hast du das Geld verdient? Das waren so ein bisschen Wanderjobs gewesen?
Nein, ich habe dann so ziemlich... irgendwo habe ich mal noch immer ein bisschen Buchhaltungen gemacht. Ich habe dann gleich etwas von meiner Ausbildung gebraucht. Ich habe meinem Vater seine Buchhaltung gemacht für sein Geschäft. Aber dann relativ schnell habe ich so einen Frühling-Herbstjob gehabt bei einem Garten. Möbel dort mal, Garten, Vasen und so weiter, Dekorationsgeschäft, wo heute ein renommiertes Gartendesign-Geschäft ist. Enea, Enzo Enea, hat man sicher schon gehört, der baut die schönsten und grössten Gärten weltweit. Und dort mal aber noch irgendwo an einer Strassenecke nach Rapperswil Richtung Schmeriken. sein Vater das Geschäft gehabt und ich habe dort dann immer über den Zwischensaison habe ich geschafft und ein bisschen Geld verdient, um können surfen oder dann auf Argentinien snowboarden etc.
Aber darf ich noch schnell bei dem Thema bleiben? Warum finde ich denn, wenn wir bei der Ausbildung bleiben, finde ich da den Bruni in einem Talar mit einem Barret an, einer grüne Schleife rundum und nennt sich Alumni des Monats von der HSG. Was ist denn dort passiert?
Von dort ist auch die.
Also irgendwann hast du den Rang gleich noch verwünscht.
Das ist dann etwa 20 Jahre später.
Gut.
Nein, das ist irgendwo habe ich ja dann als Snowboardlehrer in Engadin geschafft. Dort das Glück gehabt, ein junges Talent kennenzulernen. Also ein Bub, 12, der wollte bei mir Snowboard unterrichten. Der ist wirklich zu mir gesagt, heute darf ich dich als Lehrer haben. Ja, klar, warum nicht? Dann sind wir zu seinen Eltern. Das waren reiche Mailänder. Dann hat das dort irgendwie angefangen. Und 3-4 Jahre später sind wir an der Blue Wind Big Air Tour gewesen. Vielleicht mögt ihr euch das erinnern, das war so ein City-Big Air-Event-Tour in der Schweiz. Und so weiter, dann weitere Snowboard-Rennen. Und irgendwo bin ich dann dort in das, von Snowboard-Lehrer das Coaching hineingefallen. Und habe dann ja, fast 12 Jahre lang oder 15 Jahre habe ich dann schlussendlich als Snowboard Freestyle Coach auch geschafft. Mal privat am Anfang etwa 6 Jahre lang und dann für den Snowboardverband, später Skiverband, der Snowboard übernommen hat. Und nach 2014, genau, bin ich zurück zum renommierten Gartendesign-Firma Enea. Der Enzo hat dann gesagt, komm doch zu mir arbeiten und bin dort gearbeitet. Und habe während den 3 Jahren, wo ich weg bin vom Sport, habe ich ein paar Weiterbildungen gemacht.
Ah, jetzt!
Und das eine war dort Projektmanagement. Das hast du nicht gefunden. Und das andere war dann Sportmanagement-Schule in St. Gallen. Ja. Genau. Zusammen mit Schalke 04. Die haben dort so ein Programm gehabt. Schalke 04 und die Universität von St. Gallen. Und haben dort so die CAS-Kürzli gemacht. Übrigens zusammen mit dem Cancellara. Und natürlich noch ein paar Fußballer. Es war ein bisschen fußballlastig, aber viel interessanter.
Was natürlich Pascal entsprechend jetzt gar nichts ausmacht,
vor allem genau. Wenn es am Gauen ist. Also ich weiss, der Studiengangleiter ist der Dr. Christian Lang, der Bruder von Michael Lang. Und genau. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht.
Genau. Und ja, wir kennen Studiengang, den Langensee.
Ich kenne den Michael Lang nicht. Okay.
Da
redest du mit Laien. Und der Studiengang ist ja recht renommiert mittlerweile. Also das hat sich von einem einfachen kleinen CAS zu einem wirklich sehr angesehenen Studiengang gemausert. Also bist du gut reingedroppt am Anfang.
Also Bruni, du nimmst dir die Zeit einfach und kommst dann, wenn du kommst. Also ich habe gehört, du bist mal 2 Stunden später an einen Workshop gekommen, weil sie vom Maloja gerade frischen Powder hatte.
An einen Workshop?
Mhm.
Wegen Powder?
Ja, du bist über einen
Maloja. Gar nicht nach dir.
Ist überhaupt komisch, dass ich gekommen
bin. Du bist über einen Maloja-Pass gefahren für diesen Workshop und hast frischen Powder gehabt und dann ein bisschen verspätet.
Hey, Prioritäten im Leben muss man
sehen. Anland, da haben wir es. Und das war in diesem Fall auch so gewesen, in dieser Zeit.
Oder? No friends and no work on powder days.
Ah, here we go.
Darum haben wir die Folge ja heute auch im Sommer angesetzt, wenn man gewusst den Konto. Obwohl, es gibt ja noch eine andere Leidenschaft.
Ich würde sagen, da wäre ich dir nicht sicher.
Jetzt, du hast über Snowboarden so nebensächlich geredet. Du sagst dann mal irgendwie 6 oder wie viel, 12 Jahre lang Coach gewesen und so. Nimmst du uns gleich noch schnell mit in die Zeit, weil das ist ja schon, wir haben ja schon öfters darüber reden, schon so die, wenn man zurückdenkt, das war so die Rock'n'Roll-Zeit gewesen, wo die Snowboarder noch richtig abgegangen sind, wo es noch so da, wo wir davon träumen heute manchmal noch. Willst du uns mal 1-2 Anekdoten erzählen? Von den wilden alten Zeiten.
Es tut mir leid für euch, dass ihr das verpasst habt. Nein, die haben ja den Uli schon da gehabt, oder?
Der Uli ist da gewesen.
Korrekt. Ja, genau.
Er hat vor allem die spanische Geschichte eigentlich dann erzählt, wo das Mike schon offen war.
Ja, aber weißt du, Athleten dürfen ja auch nicht.
Das wäre schon gut gekommen. Mhm. Das schon gut gekommen. Aber es ist ja schön, die Geschichte wird für immer in unseren Köpfen bleiben.
Ja. Ja gut, ihr merkt, ich bin so ein bisschen Ping-Pong-mässig unterwegs. Ich gehe mal dann noch weiter in die Vergangenheit zurück. Ursprünglich Rennskifahrer bis 14.
Du?
Ja. Trainiert. Okay. Trainiert, richtig trainiert. Und aber dann relativ schnell gemerkt, da gibt es noch Schöneres. Und dann eben auf Snowboard. Und Snowboard ist eigentlich so, als ich 16 war, so in den 86er Jahren. Also ich bin kein Pionier oder der Erste, der das gemacht hat, aber das ist schon von den ersten, würde ich jetzt mal sagen, 1000 in der Schweiz. Vielleicht dann noch ein bisschen weniger. Wie auch immer, ist es eine Mehrrevolution gewesen. Man wollte ausbrechen aus dem Schema Wettkampf. Und umso schräger ist es eigentlich, dass ich am Schluss dann auch Trainer geworden bin und an Olympischen Spielen dort auftreten bin als Trainer etc. und Olympiasieger dürfen feiern. Aber eigentlich war es eine Revolution gewesen. Wir sind snowboarden, weil wir haben weg von dem Wettkampf geschehen und so weiter. Und alles andere haben die Zuhörer auch gelesen, oder? Wir haben dann gelesen von denen, die im Zug kiffen und so weiter. das sind Snowboarder, oder? Dann hast du den Stempel gehabt, das ist ja wunderbar. Dann hast du auch nicht mehr lange erklären, wer du bist.
Alles schon gewiss.
Ja, das ist der Ursprung gewesen und schlussendlich die Idee, zum können in den Bergen nachher als Snowboardlehrer arbeiten, ist nicht gewesen, zum Geld verdienen wie heute. Oder heute ein Skilehrer und Snowboardlehrer verdienen Geld, zum im Sommer in die Ferien gehen. Ich bin im Sommer geschaffen, dass ich in den Winter finanzieren kann, weil Geld haben wir nie. Wir haben schlussendlich ein bisschen unterrichtet und sind viel mega Freireiter. Das ist die Vorzeit gewesen, und nachher ist wirklich der Rock'n'Roll losgegangen, so um 90, 91 und eher dann noch so richtig, ja, zwischen, ich würde sagen, 93 und 2000 ist es richtig cool gewesen, oder? Weil das ist alles neu gewesen. Die grossen City-Events, MTV, wo interessiert gewesen ist, und, das ist einfach eine coole Zeit gewesen. Und irgendwann habe ich dann schon gecheckt, oh, da könnte man sogar Geld verdienen. Oder? Genau, aber irgendwie ist dann meine Frau ins Leben gekommen. Und dann war das wie wichtiger für mich, eine Beziehung aufzubauen. Das klingt jetzt auch ein bisschen klischee-mässig. Aber es war dann irgendwie so. Und so bin ich dann irgendwo eben in das Coaching reingerutscht. Und das hat dann eigentlich für mich wie auch gelangt, weil ich dann wirklich das Glück gehabt, 12 Jahre lang mit jungen Snowboarderinnen und Snowboardern zu reisen. Und eigentlich das ganze Rock'n'Roll-Geschäft von der Wettkampfseite her zu erleben. Und es war wirklich eine gute Zeit gewesen, ja, darf man sagen.
Wenn man Medien konsultiert und all die Beiträge durchlässt, jetzt mache ich ein bisschen eine ketzerische Aussage, nimmt mich Wunder, was du darauf sagst. Und man zwischen den Zielen lässt, bist du eigentlich das Erfolgsrezept für den Juri Podlatschikow gewesen?
Das würde ich natürlich nicht so sagen.
Dass du das so nicht sagen, ist klar. Aber wenn ich damit würde sagen, auch wo du nicht mehr offiziell Coach gewesen bist bei Swiss Snowboard, bist du trotzdem an der Seite des Juri gewesen. Jetzt auch, ich weiß nicht, wie es jetzt im Comeback ausgesehen hat, aber irgendwie gibt es dort ganz eine spezielle Beziehung. Mehr als nur Coach und Athlet.
Ja, das ist eigentlich mehr praktische Folge gewesen. Also von Beziehung, ich meine, der Juri... Den habe ich mit 13, als er 13 war, kennengelernt. Der hat sich so reingeschlichen. Wir haben so ein Abendsteam, haben ein Meeting gehabt, und dann habe ich dort so einen Vortrag gehalten für das ganze Team. Da ist es auch wieder umgegangen, aus der Komfortzone rauszukommen. Habe dann irgendwo mal so eine Coaching-Ausbildung gemacht in Macklingen, und dann war das gerade so das Thema gewesen. Dann habe ich das gerade so ein bisschen gebracht, oder? Da ist der Kreis in der Mitte, tut es weh, und rundherum fangen dann die Schmerzen langsam an, wenn man so an die Spitze will arbeiten. Ich habe das den Athleten erzählt, und der Juri ist irgendwo unter einem Stegen gekocht und hat mitgelassen. Das habe ich gar nicht gesehen. Am anderen Tag...
Also das war dann noch nicht Teil von dem gewesen?
Nein. Ja. Am anderen Tag ist er in die Pipe gefahren, oder? Und ich habe dann schon gesehen, dass da irgendein Junge fährt und dann immer so schaut, so hast du gesehen. Und dann kommt er so zu mir und sagt, hey, ich bin im Fall der, den du suchst. Und ich so, was? Ah, ich habe gestern zugelassen. Und dann ich so, ja, ist schon gut. Und dann irgendwie 2 Jahre später war er plötzlich bei uns im Team gewesen, also hat mit uns mittrainiert, weil er in Davos auch in der Schule ist mit dem Markus Keller und allen anderen Athleten und Athletinnen, die dort mal im Team waren. Und ist aber noch für Russland gestartet, und 2006 in Turin ist er noch für Russland gestartet, und ich habe nicht dürfen mit ihm reden. Wir haben so ein bisschen, ja, so, ich habe dort hingeschaut und er dort, und wir haben ein bisschen geredet. Wie auch immer, das war für ihn keine schöne Sache, er hatte eine Knieverletzung gehabt, etc. Ist dann, dort nicht gestartet, hat aber zugeschaut, was er wieder ausmacht für ihn. Er ist nicht abgereist, sondern hat sich auch nicht zugeschaut, ganz genau, jeder Run von jedem analysiert, und dann ist die Reise losgegangen. Und was du jetzt erwähnt hast, 2012, habe ich mich getrennt von Swisski und nach aber eine Diskussion mit dem Jürgen gesagt, hey, wie können wir den Sean White schlagen? Wir können den Sean White nur schlagen, wenn wir das und das machen. Und eine Konsequenz davon war, dass ich mich nur noch um ihn kümmere. wir aber weiterhin mit dem Snowboardverband zusammenarbeiten. Das Budget, das er hatte für die Vorbereitung, einsetzen für ihn. Aber schauen, dass man, wie gesagt, eben doch auch Komponenten vom Team, die es halt braucht für einen Erfolg, können weiter nutzen. Und auch der Pepe Ragazzi, du hast eben vorher gesagt, dass ich das Rezept war. Das Rezept waren etwa 8 Leute um den Jury. Die alle zusammenbringen, ist vielleicht etwas, was mir gut liegt. Etwas, was ich dann auch weiterverfolgt habe mit meiner jetzigen Tätigkeit. Und schlussendlich hat sich ein wirklich grosser Staff um ihn gekümmert. Und das war das Erfolgsrezept. Und die Möglichkeit, um privat Coach sein, gleichzeitig aber noch mit dem Verband verbunden. Einfach aus dem Grund, dass ich die ganze Geschichte schlussendlich aufgebaut habe, ist der Swiss-Ski relativ kulant gewesen.
Irgendwo habe ich mal Geschichte gehört, du hättest Ballett oder Kunstturnen oder etwas so?
Ja, das ist zwar nicht mal von mir gekommen, das ist von ihm gekommen.
Ah, okay.
Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben Zirkelschule gemacht, wir haben Judo gemacht, wir haben einen Trainer gehabt, wo aus dem Zirkus kommt, einen Russ, wo dann quasi die Kunstturnelemente ihnen beigebracht haben. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und Ballett ist einfach, Tanz haben wir auch gehabt. So ein bisschen einfach das, um für Grazie, flüssige Bewegungen bringen. Und irgendwo hat dann der Juri gefunden, er will jetzt noch ein bisschen Ballettstunden nehmen. Das hilft auch noch ein bisschen mehr. Das war eigentlich seine Idee, nicht meine.
Jetzt kommt Werbung.
Hundehalter wählen ihre Hunde nach der Optik aus. Sie gleichen meistens am Hundehalter ganz stark. Vielleicht ist es auch bei den Autos so, weil wenn ich auf die Toyota-Webseite gehe, steht beim BZ4X ganz gross schlanker Stil, robuste Präsenz. Sanchi, hör mal, hast du dein Auto, dein BZ4X, nach dem ausgewählt?
Nicht unbedingt, aber was mir auffällt, ist, dass bei dir ist es gerade umgekehrt. Ist eher so ein bisschen schlanke Präsenz. Über den Stil wollen wir jetzt nicht reden.
Aber er steht mir auch sehr stark.
Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Nimm einfach mal einen Schluck, dann mache ich hier Introduction in meine Nerdbox. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, Pascal, dass du jetzt vorher gerade dein Nattel in die Hand hast genommen und etwas gegoogelt hast. Das spielt mir jetzt nicht in die Karte, aber wenn du die Webseite auch genau angeschaut hast, wirst du wahrscheinlich den ersten Punkt von der ersten Frage holen.
Ich habe nicht die Webseite angeschaut. Ich wusste, dass der Bruni das gemacht hat und habe ein Bild gesucht, aber habe keins gefunden.
Okay.
Weil ich habe so ein Bild noch im Kopf, wie er eben das Abschlussfoto, weißt du, wo alle den Lara haben. Ich habe es leider nicht gefunden.
Gut,
ich bin auch neutral. Aber okay, der andere hat schon wieder einen ganzen Aufsatz neben sich.
Ja, aber das ist schon gut.
Gut.
Das
okay.
Ist jetzt so eher
du wieder beruhigt. Ja.
Also, gerade für dich, Marco, es gibt 3 Fragen. Ich tue bei jeder Frage am Anfang sagen, ob es.
Was schaust du mir überhaupt auf den Bildschirm?
Ob es ein A, B oder C, also eine Auswahlfrage ist oder ob es einfach der schneller ist, der geschwinder Frage ist. Die erste Frage ist ein A, B oder C-Antwort. Ich lese die Frage.
A.
Das ist nicht einfach mit einem. Ich lese die Frage, dann nachher die Antwortmöglichkeiten sagen. Dann gibt es eine kurze Bedenkzeit und dann können die zur gleichen Zeit eine Antwort sagen. Also
du bist im Brabzellen.
Ich bin im Brabzellen, ja. Okay. Also, wann hat der Marco Bruni den Titel von Alumni des Monats an der HSG bekommen? Ist das A im Juni 2022, B im Juli 2022 oder C im August 2022 gewesen?
Also ich muss sagen, zuerst
Juni, Juli, August.
Ja, es ist...
Ach so, der Ehe noch. Moment, ich tue schnell mal kurz das Warte-Musik drin.
Ja, das ist einfach schätzen. Du weißt es wahrscheinlich. Ich hätte wirklich noch sollen nachklicken und nachlesen. Scheiße.
Ich habe mir wirklich gedacht, wenn du das hast vorgelesen hast, so, nein, das kann nicht sein. Gut, habt ihr alle eine Antwort?
Ja.
3, 2, 1.
A.
A.
Wirklich?
Das ist natürlich korrekt.
Yes!
Aber du musst nicht
bevor ich die Antwort gelesen habe, schon die richtige Antwort gegeben. Du hast schon angesehen, bevor ich irgendetwas gesagt habe. So macht es nicht Spass, Sanchi.
Ja, das
sie
recht.
Hätte ein Dampfschiff sein können. Ja. Ich wusste, was
das geht. Gut, nächste Frage.
Aber eigentlich habe ich gewonnen, weil es als erstes.
Ja.
Gott im Himmel.
Ja, eigentlich hat der Pascal gewonnen, er hat es nämlich vorher schon gelesen.
Ja,
im Juni.
Zweite Frage ist wieder genau gleich, A, B oder C. Und zwar gibt es...
Hast du das vorhin gesagt?
Mhm.
Sicher nicht, oder?
Er hat es vorher gelesen. Er hat's
vorher gelesen. Aber hat es... Der Monat hat auch gesagt.
Hä?
Ja. Der Monat hat er auch gesagt vorhin.
Das weiß ich nicht,
hat er gesagt. Schon? Sonst hätte ich mich noch können erinnern.
Scheiße, und ich habe da nicht mehr. Okay.
Es gibt einen Artikel aus der NZZ. Aus dem Jahr 2014. Wo der Marco drin vorkommt mit seinem damaligen Trainerpartner. Und in diesem Artikel wird beschrieben, wie sie coachend und auch zusammen funktionieren. Ich habe jetzt verschiedene Aussagen gesucht, Zitate aus dem Text. Und ich wollte vorher wissen, welche von diesen Zitaten das nicht stimmen. Also eins stimmt nicht.
Also
eine stimmt nicht.
Eine stimmt nicht.
Eins dazu gedichtet und zwei rausgesucht.
Genau.
Gut.
Also. Der erste Satz A ist, beim Weintrinken war es nach dem Motto «Train hard, party hard».
Das ist fix, Brudi.
B, wenn Sie und die Snowboarder im Ausland unterwegs sind, manchmal monatelang, mieten Sie sich Camper und dann sieht es aus wie in den Familienferien. Oder C, Bruni und Regazzi, das sind vor allem auch zwei fürs Bilderbuch.
Ja, bravo! Alle drei sind
möglich. Ja, das passt alles relativ gut. He?
Darf ich auch mitmachen?
Ja.
Gut.
Sanchi, bist du ready?
Ja.
Du hast auch eine Antwort, Marco? Gut. 3, 2, 1.
B.
C. Es ist Antwort B.
Nein, scheiße.
Sanchi!
Kannst du nicht hangen lassen? Weißt du, B war?
Das mit dem Camper und Familienferien.
Ah.
Das war natürlich fies, weil den Satz gibt es so, aber nicht genau so. Es ist nicht Camper, sondern Wohnungen und es ist nicht Familienferien, sondern Schullager.
Ah!
Also der richtige Satz ist. Wenn Sie und die Snowboarder im Ausland unterwegs sind, manchmal monatelang, mieten Sie sich Wohnungen und dann sieht es aus wie in einem Schullager.
Ich kenne den Artikel eben sogar.
Wirklich?
Ich habe den gelesen. Hat es ein schwarz-weißes Bild?
Natürlich.
Ja. Den habe ich gelesen.
Was der Juri Potlatschikow gemacht hat.
Genau. Und darum habe ich die Aussagen, sind mir alle bekannt worden. Darum habe ich gesagt, das können alle sein, aber das ist ein Fiese.
Ich weiß.
Das ist ein Sau-Fiese.
Tu jetzt noch ein bisschen in deinen Blutlachen so, dann können wir weiterfahren.
Das ist übrigens einer der besten Artikel, die jemals geschrieben worden sind. Geschrieben worden ist. Und also eigentlich musst du nur den Artikel lesen und dann weißt du alles.
Gut, wir kommen zur letzten Frage. Und zwar ist das einfach, der Schneller ist der Geschwinder. Der, der die Antwort hat, tut einfach 3 Euro.
Ab dann mit Frage anfängt?
Ja. Einfach, sobald er eine Antwort hat.
Entschuldigung, das habe ich jetzt akustisch nicht mit.
3 was?
3 Euro. 3 Euro.
Einfach 3 Euro?
Ja.
3 Euro.
Okay. Also kannst du also machen, was du willst, einfach 3.
Mhm. Ja. Also.
Aber wenn ich jetzt während, oder zum Beispiel der Pascal, nehmen wir den ich frage für einen Freund. Wenn der Pascal im Verlauf der Frage 3 Euro
und es falsch sagt.
Und es macht keinen Sinn und es ist falsch, dann darf er wieder oder nicht?
Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich sage nein. Wenn man es einmal falsch hat, ist man auch gesperrt.
Das ist ihm schon noch wichtig.
Das ist sehr ein guter Einwand. Ja, das ist sehr ein guter Einwand. Okay, also. Von Swiss Olympic gibt es verschiedene Swiss Olympic Cards für Athletinnen. Von denen hat er sicher auch schon mal gehört. Welche Karten erhalten die Athletinnen, die an olympischen Sportarten mitmachen?
Talent Card,
ja. Aber viel mehr kommt mir, ich kenne noch keine andere. Willst du schon etwas sagen, Marco, als Insider?
Nein. Talent Card, also so irgendwo Olympische Spiele mitmachen.
Mhm.
Die haben,
nein, das weiß ich nicht, wie heißen die?
Die haben wahrscheinlich Mastery eine Elite-Karte und wenn sie Top 3 sind, dann kommen sie wahrscheinlich eine goldige. Karten über.
Gibt es so Platino Mono?
Also, das ist.
Also, gibt es wirklich goldige Karten?
Es gibt goldige, es gibt silbrige, es gibt bronzene.
Alter Schwede! Aber, ich würde das so ein.
Ich würde die Antwort wäre Silber oder Gold.
Das ist natürlich korrekt.
Das ist richtig.
Ich würde das so ein.
Hat ihr nicht gewusst?
Ich würde sie immer ungefragt im Zug zeigen. Das ja, heisst, haben sie ein Billett? Ja, ist gut.
Aber wenn sie das gewusst hätten, dann hätte ich jetzt keinen Job mehr.
Nein, ich habe wirklich gedacht, dass man das weiss.
Das Einzige, was wir zwei...
Also du hättest es dann gewusst?
Ich habe es gewusst, ja.
Ach so.
Aber wahrscheinlich, weil ich auch so ein bisschen im Kontakt bin mit so Athleten und wahrscheinlich...
Sorry, mir halt nicht
da. Ja, es tut mir leid.
Ja.
Aber ich habe gemeint, ihr wisst das. Darum habe ich es so
offen... Wie viel hast du selber schon?
Ich?
Ja.
Zero. Keine. Aber
wir,
ja,
wir haben
ich
keine.
Goldcard habe ich.
Wir haben eine Swiss Olympic Card.
Also wir?
Als
ich, du?
Präsidenten von Swiss Surfing.
Ja, also ja, da haben wir eine Stimmkarte vom letzten, okay. Vom letzten Forum. Ja. Aber, dann habe ich mit heimgenommen, Souvenir.
Wenn wir natürlich schon korrekt sein. Hm? Weil, es könnte jemand zuhören, was Swiss Olympic. Ja. Und es ist natürlich schon möglich, dass jemand mit einer Elitekarte auch an Olympischen Spielen teilnimmt.
Ja.
Also das ist nicht Teilnahme am Olympischen Spiel gibt keine Referenz auf was für eine Karte du bekommst.
Aber
das Resultat hat nachher Erfolg, aber grundsätzlich, was es braucht zum Mitmachen, ist eine Selektion vom Verband und nicht was du für eine Karte hast. Von dem her.
Ah, wenn okay.
Schon korrekt ja.
Aber wenn du selektiert bist vom Verband, bekommst du eine Karte?
Eine Karte hast du sowieso vom Start, das ist jetzt aber langweilig, alles, aber wie auch immer vom Start von deiner Karriere hast du irgendwann mal eine Swiss Olympic Card.
Fragt ihr mit der Talentkarte?
Local, oder? Regional, Talent, Elite etc. bis zu Gold. Gut, weiter.
Also, dass wir offiziell die Nerdbox können abschliessen können, ich verkünde gerne den Gewinner von der Nerdbox und das ist mit 3 von 3 Punkten der Marco.
Bravo.
Gratuliere.
Er kennt sich selber am besten.
Nein, ist er nicht. Er hat vorhin 10 gesagt.
Was hat er nicht?
Hat er vorhin 10 gesehen?
Nein, darum hat er den der eingeschlagen. Ja, natürlich.
Aha, darum bin ich nicht rausgekommen.
Du bist schon davor gerannt.
Ah, darum bin ich nicht rausgekommen, jetzt. Ah.
Willst du noch stechen?
Nein, überhaupt nicht.
Jetzt hast noch eine Frage.
Also, ist gut. Nein, aber ich habe wirklich ich habe 10 gehört und darum bin ich nicht rausgekommen.
Nein, darum hast du ihn ja hängen lassen. Er
ja,
ist schon so ready gewesen zum
Einschlagen. Gut, haben wir da. Dann
tun wir das noch nachher.
Gut. Bei 4 verschiedenen Dialekten.
Ja.
St. Gallen, Bern.
Heuro.
Schönewallisch.
Heuro.
Und dann noch Zürcher. Hobby-Designer.
Schwierig. Also
Stechfrage. Ja. Stechfrage. Was, welcher von diesen 4 Dialekten ist mein Lieblingsdialekt?
Der Walliser.
Muss. Auch der Walliser.
Muss.
Ich sage auch.
Oh Mann.
Das geht mir
sehr schön.
Ja, herzliche Gratulation, Marco, an dieser Stelle. Und jetzt, wenn wir schon gerade dabei sind, das ist nämlich das, was ich mir vorhin überlegt habe, mit diesem Erfolgsrezept. Jetzt ist ja der erste Olympiasieger, hast du ja. Jetzt wäre ja noch dein Surfen fällig, oder?
Am Ende die Leute noch gar nicht fertig erklärt. Jetzt machen wir den Übergang vom Snowboard ins Surfen.
Ja.
Das hast du ja vorher mal kurz gesagt. Was ist ja laut Webseite?
Ja, eben, der Leistungssportchef.
Okay. Also kann sich jeder ein Bild davon machen, was der macht.
Das erzählst du schon.
Gut, super.
Das erzählt
bin ich froh,
jetzt
dass gerade. Unsere Zuhörer so gebildet sind.
Nein, das erzählt er jetzt gerade als Antwort auf die Frage, wann haben wir den ersten Olympiasieger im Surfen, im Wellenreiten?
Oder Siegerin.
Entschuldigung, ja.
Das ist eine schwierige Frage. Erstens. Egal, was ich sage, ich werde angegriffen.
ja, gut, ich will auch auf das Glatteis führen.
Nein, was man definitiv nicht kann, ist, dass ich das zeitlich festlegen. Weil, abgesehen davon, dass wir am Anfang stehen und kein Surfland sind im Sinne wie USA, Australien oder Brasilien. Es ist also ein bisschen, wenn du die Frage jetzt würdest, Brasilien stellen, wenn der erste Skifahrer Olympiasieger wird, dann hätten sie den Braten.
Ja.
Oder? Den Braten, der schon top ist. Und dann könnte man eine Aussage machen, hey, vielleicht bei der Nächsten. Wir haben leider noch keinen Braten. Braten im Surfen. Wir haben super coole Truppen im Nachwuchs. Range 6 bis irgendwo 20. Und dort schaffen wir. Dort investieren wir eigentlich das ganze Geld, das wir bekommen von Swiss Olympic, um irgendwann mal überhaupt jemanden an die Olympischen Spiele zu bringen. Und das wäre meiner Meinung nach frühestens in Brisbane möglich. Und dann Olympiasieger werden, wäre jetzt sich sehr fest zum Feister ausgelehnt. Aber 2032 ist relativ weit weg, es kann vieles passieren. Von dem her, ich muss leider die Antwort so beantworten, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 12 Jahre kein Olympiasieger werden.
Jetzt aber das, was ja spannend ist an dem Ganzen, du hast jetzt gesagt, wir investieren das ganze Geld in Nachwuchs. Wenn ich mir jetzt so überlege, als Zuhörerin, Zuhörer da aussen, würde ich mir nachher so den Gedanken machen, okay, ja, da haben wir jetzt irgendeinen Topf voll Geld und der wird investiert, aber in was denn? Also, was sind denn die Massnahmen, die man vom Verband aus, von Swiss Surfing aus, ergreift, um die Nachwuchsathleten, Athletinnen gezielt können zu unterstützen, dorthin zu gehen. Ich meine, du hast vorhin aufgezählt, was um einen Jury um alles für einen Staff war. Also nicht, dass das gerade eins zu eins zu vergleichen, aber was für mit was für Massnahmen ist man da dran?
Ja, mit relativ mageren Massnahmen, oder, das, was wir halt einfach zur Verfügung haben, möglichst gut einsetzen. Das gibt dann ein paar Coaching-Tage. Hauptsächlich während Wettkämpfe, weil irgendwo die Junioren-WM müssen wir gehen, also sollten wir gehen. Und andere Wettkämpfe auch, plus ein paar wenige Trainings, die wir machen können. Aber natürlich auch in der Beratung. Und was klar ist, also unser Trainer, den wir da haben, der Ludo Loski, was er vor allem vorwärts pusht, ist auch der Dialog mit den Eltern von diesen jungen Athletinnen und Athleten, was der Weg für sie müsste sein. Oder? Und das bedeutet halt einfach, dass schlussendlich die grosse Arbeit findet privat statt. Und dann kommt der Verband und probiert dort mitzuhelfen. So wie wir aufgestellt sind. Und vergleichen mit dem, was wir gemacht haben, dort mal für den Jury, das kannst du gar nicht vergleichen, weil das nicht vergleichbar ist. Oder auch für einen Marco Odermatt. Ich meine, Marco Odermatt hat wahrscheinlich 3 bis 4 vollzahlte Trainer. Mhm. Vollzahlte Trainer. Wir haben einen Trainer für 15 Athletinnen und Athleten, der gerade mal knapp zu 30% finanziert ist. Do the math. Okay? Also relativ einfach. Aber das heisst nicht, dass man nicht Erfolg haben kann, sondern man kann schlussendlich gibt es genug Beispiele von eigenen Initiativen im Sport. Und das wird im Surfen der Fall sein. Und Lucky Shot wäre natürlich irgendeiner, der schon im Pro-Circus ist, plötzlich einen Schweizer Pass unter dem Bett findet und uns anrufen und sagt, hey, ich will für die Schweiz surfen. Dann würde sich die ganze Sache natürlich beschleunigen.
Ja. Wenn du jetzt nicht vergleichbar eben beispielsweise mit einem Marco oder Mal und so, inwiefern spielt das auch noch rein, dass gerade Athletinnen und Athleten von Swiss Surfing über den ganzen Erdball verteilt sind? Ist das ein starker Impact auf die Situation von der Nachwuchsförderung oder ist das eher nebensächlich?
Ja, macht sicher nicht einfach, wenn du einen Trainingszusammenzug machen willst. Wer fliegt von Bali schon in die Schweiz, um im Alaya-Pool zum Beispiel zu trainieren? Mhm. Als ein Beispiel zu sagen. Aber sonst, die Distanz, was Beratung betrifft, das spielt keine Rolle. Oder? Also wenn das ein Coach im Griff hat, wie jetzt ein Ludo, dann weiß er, wo es einen guten Coach hat in Bali, wo es einen guten Coach hat in Costa Rica, wo es einen guten Coach hat in Hawaii. Und ja, dort liegt schlussendlich auch der Job von unserem Coach, dass er das Netzwerk kann öffnen für die jungen Athletinnen und Athleten.
Also ist in dieser Form eigentlich fast mehr ein Koordinator von den verschiedenen Trainingsmöglichkeiten und von den Persönlichkeiten, die man da einspannen kann und gar nicht so oft selber am Athlet oder Athletin dran.
Genau. Also ja. Zu wenig natürlich, um einen kleinen Impact zu haben, eine gewisse Wirkung, ja. Aber viel zu wenig natürlich, um voll aus dem Coaching können schöpfen, was ein Athlet oder Athletin braucht.
Um vielleicht jetzt nochmal eine Brücke zu schlagen, man hat ja vorhin gehört, du bist ein Mann der Taten, also im Surfenfeld hat eine ganz wichtige Sache, du hast Bali erwähnt, wir haben da hure mehr nicht. Jetzt hast du ja nochmal eine andere Funktion und bist nochmal in einem anderen Team drin, und zwar im Team von WaveUp. Und engagierst dich dort im Bereich Sport seit Jahren auch schon für den Aufbau von einer Surfinfrastruktur. Wie wichtig ist denn das für die Zukunft von diesen jungen Athleten?
Ja, das wär natürlich ein rechter Boost, oder? Mhm. Zusätzlich zu allein nochmal eine Welle zu haben und die vielleicht die ganze Organisation noch ein bisschen mehr ausrichten auf Spitzensport. Wäre sicher ein wichtiger Teil, aber leider nur ein Teil.
Ja.
Oder? Weil schlussendlich, wir gehen ja nicht nur ins Wasser surfen, das ist das jetzt im Pool oder ist das im Meer, es gibt athletische Aufbau, es gibt alles. Sonst noch rundum, was man kann machen, das können wir alles in der Schweiz machen. Da sind wir nicht limitiert, schlussendlich. Also wir können von vielen Sachen profitieren in der Schweiz, wie Leistungsdiagnostik etc., Bewegungswissenschaften und so weiter. Für das müssen wir nicht am Meer wohnen. Surfen schlussendlich müssen wir im Wasser und für das müssen wir schlussendlich auch aus der Schweiz raus. Weil schlussendlich das Lesen von der Wellen ist die halbe Miete im Competitive Ocean Surfing, und das lernst du leider im Pool nicht. Aber es würde Grundarbeit machen, es würde die Menge vergrössern von jungen Surfern und das ist schlussendlich die Basis, dass wir irgendwann einmal einen Olympiasieger haben, dass wir eine grosse Menge haben, die surfen.
Und ich glaube, das haben wir hier in diesem Raum auch schon diskutiert, ein Surfer, eine Surferin aus der Schweiz, also wo wirklich Swiss-based ist, wo nicht früher oder später eine Zeit lang am Meer lebt, am Meer verbringt, also nicht nur so 3 Wochen Ferien, sondern wirklich intensiv, hat wahrscheinlich recht wenig Chancen, um international dort Fuß zu fassen.
Kommt wieder aus Talent an.
Ja.
Also ich würde vielleicht schnell eine Brücke schlagen. Markus Keller, Weltmeister, Snowboard, Style Master, forever, ist in die Sportschule mit 14 in Davos. Hat nicht können snowboarden.
Okay.
Okay? Ja. Hat eigentlich als Hockeyspieler gehen. Aber als Hockeyspieler war er zu klein gewesen. Und beim Aufnahmetest war er aber so gut gewesen, dass der Snowboardcoach gesagt hat, ich nehme ihn für Snowboarden.
Ach, crazy.
Okay? Eine Story, die wir wahrscheinlich noch nie gehört haben. Wenn wir das Talent haben in der Schweiz, wo der Quereinstieg macht, noch in einem guten Alter, nachher natürlich auch das Commitment, das volle Investment kann bringen, dann ist das auch aus der Schweiz aus möglich, durchaus. Übrigens, aktuell haben wir ja 2 Schweizer, die in Hawaii aufgewachsen sind, die Roskopfbrüder, der Killian und der Riven. Habe ich gerade vor 2 Wochen ein Gespräch mit ihnen gehabt. Sie werden wahrscheinlich den Spitzensport RS machen. Etwas Schönes, was wir hier in der Schweiz haben. Und dann werden sie können trainieren wie noch nie vorher. Und auch wieder zurück auf Hawaii gehen. Und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Und das werden HF Smith Made. Oder?
Mhm. Ja. Und ja, hast du ein Video gesehen letzte Woche vom Killy in der O2 Surftown in München, seinen abartigen Air, den er rausgelassen hat. Ich glaube, dort hat sogar ein Leon Glatzer, also die deutsche Athleten, wie realisiert, oh mein Gott, was ist denn da los? Also wirklich, hast du ihn gesehen, Sanji?
Nein.
Also wirklich abartig.
Ich habe nur davon gehört, ja. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, zum schauen, weil ich habe ja noch einen anderen Job.
Stimmt, es gäbe noch einen mehr. Du hast ja gesagt, du gehst noch mit dem Rollstuhl ins Skatepark, gell?
Heute Nachmittag,
richtig. Das klingt auch noch so abenteuerlich.
Richtig. Ja, seit 7 Jahren arbeite ich ja bei Rollstuhlsport Schweiz in Nottwil. Also in der Funktion Leiter Athletenentwicklung plus leite ich das Nationale Leistungszentrum in Nottwil. Hat dort einen Traum-Staff eigentlich von Sportärzt, Leistungsdiagnostiker, Sportpsychologin, Sporternährung, das volle Programm. Etwas, was ich mir gewünscht hätte zu der Zeit im Snowboarden. Wir haben ein bisschen ähnlich etwas aufgebaut für den Juri, aber niemals so umfassend. Hat vor 7 Jahren dem Job zugesagt, weil das genau das ist, wo eigentlich meine Passion ist. Also, Top-Team, um einen Athlet zu bauen. Gar nicht unbedingt ein Spezialist in dieser Sportart. Ja, das zu meinem jetzigen Tun. Und habe das Glück gehabt, dass eine Athletin, ich sage jetzt extra Athletin, weil sie kommt vom Downhill Mountainbike, die Sportart WCMX, WCMX, also Skateboarden eigentlich mit dem Rollstuhl, ähnlich wie BMX, oder einfach auf zwei Rädchen nebeneinander, nicht hintereinander, mit auch Dämpfer und verlängerten Vorderrädchen, sodass man dort einmal einen rechten Drop-in machen oder näher rausziehen, Rails fahren etc. etc. Und die Athletin hat jemanden gesucht, wie sie kann unterstützen und betreuen. Und ich habe dann Lorraine Truon, dreifache Weltmeisterin übrigens, in dieser Sportart, dürfen betreuen. Über all die Jahre so, sage jetzt mal 5% von meinem Job, ein bisschen aus dem Büro rauskommen. und das ist das, was ich heute Abend mache. Genau.
Das ist jetzt mal, du bist in dem Fall relativ viel im Büro.
Ja, ich bin ein Funktionär. Oder? Ich habe noch meinen Fachbereich Umfeldmanagement, wo ich die Athleten unterstütze, wenn sie Beruf und Bildung zusammenbringen irgendwelche Schreiben machen müssen für einen Arbeitgeber oder finanziell, wenn sie Probleme haben, Sponsoren, Dossier anschauen etc. etc. Das ist so ein bisschen mein Job. Plus natürlich eben dann Aufgaben, die man im Verband hat. Das geht von Nachwuchsstrategie über viele, viele, viele Bereiche. Aber wie ist ein Funktionärjob? Ist ein Bürojob. Excel-Tabellen gehört leider auch dazu. Und die 5% natürlich dann im Skatepark mit der Lorraine oder eben jetzt heute Nachmittag mit zwei Jungen, mit dem Jimmy und dem Abed, da blüht mein Herz natürlich als Coach wieder auf.
Was willst du noch sagen?
Ja, es ist gerade schwierig jetzt für uns.
Also ich wüsste da ganz viel zu fragen und ich wüsste noch ganz viel zu erzählen, aber Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Also letzte Chance, Pascal, Christina, könnt ihr Bruni noch eine Frage stellen? Etwas noch auf die Zunge bringen?
Ich stelle sie ihm dann beim Mittag.
Jetzt haben wir gleich keine lustige Story erzählt. Was machen wir jetzt?
Was für eine lustige Story?
Ja, du hast gesagt, wir müssen eine lustige Story erzählen.
Ah, das hat er gesagt? Ja, ja. Hat der Pascal gesagt, ja. Dann erzähl doch noch eine.
Komm. Also wenn du noch eine aus dem Hut kannst ziehen, sind wir froh.
Ja, bring noch eine. Also, die von Maloja habe ich schon erzählt.
Weißt du was, wir schreiben ein Buch darüber.
Ist gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, also wirklich der mit dem 2 Stunden über den Spät-Workshop von Maloja, ist eine wunderbare Geschichte, finde ich.
Ich weiß immer noch nicht, welcher Workshop das war. Aber
das musst du nicht selber fragen. Er kann 2 Stunden zu spät an einen Workshop kommen, weil es gerade frischen Powder hatte auf dem Maloja, als er auf dem Weg zu unserem Meeting über den Pass fuhr. So.
Er tappt.
Ja. Er ist ja schon auf dem Stuhl gehockt. Du kannst ihn dann fragen. Ich gebe dir quasi die gleiche Ausgangsmusik wie Eingangsmusik. Dann kannst du nochmal die geile Move machen.
Dann kannst du rauslaufen.
Merci vielmals, Marco Bruni. Du warst zu Gast hier bei uns bei Philosophieren.
Danke vielmals, dass ihr eingeladen habt, dass ihr die Ehre hatte, hier euch zu volllabern. Sorry für die Zuhörer.
Und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zu Olympia mit Swiss Surfing, Rollstuhlsport, was auch immer noch über den Weg läuft.
Wir sehen uns in Romanshorn.
Salut. Yeah.